Hallo! So, liebe Studis, hier kommt jetzt die erste Podcast-Folge zur Klausur. Ich sage deshalb die erste, weil ich mir vorstellen könnte, dass im Zusammenhang mit dem Workshop und auch mit der Übungsklausur vielleicht nochmal weitere Nachfragen kommen. Und dann ist es natürlich kein Problem, mir direkt Bescheid zu sagen oder Jean-Luc Bescheid zu sagen, dass Sie da nochmal mehr Infos haben wollen oder dass Sie noch spezielle Fragen haben. Kein Problem, mache ich sehr gerne. Deshalb also vorsichtshalber, hier ist Klausurfolge 1. Was werde ich hier machen? Ich werde ein paar Hinweise geben zum Stoff, was da so abgedeckt wird und was besonders wichtig ist und bis wohin in der Vorlesung die Sachen relevant sind. Dann gebe ich so ein paar Tipps zur Vorbereitung und guck mal, was mir sonst noch so einfällt drumherum. Thematisch wird der Schwerpunkt bei dieser Klausur liegen auf Vektorräumen und Homomorphismen und auch auf Matrizen. Wir fangen ja heute mit dem Thema Matrizen an. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir in kurzer Zeit ganz, ganz, ganz viel lernen. Einer der Gründe, warum wir da so schnell sein werden, ist der, dass wir schon so viel wissen und dass wir ganz viel Infos über Matrizen bekommen, indem wir Sachen, die wir schon wissen, in die Matrizensprache übersetzen. Deswegen wundern Sie sich jetzt bestimmt gleich, wenn ich sage, wie weit wir da jetzt kommen, ganz schnell, und was also auch alles noch klausurrelevant ist. Dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich betonen, diese ganze Theorie der Vektorräume, also alles, was mit Teilräumen, mit Basis, mit Dimensionen, mit Erzeugnissen, mit Linearkombinationen zu tun hat, mit linearen Abbildungen, all das wird der Schwerpunkt der Klausur sein. Das Thema Matrizen wird auch vorkommen, aber dann im Wesentlichen im Rahmen von sowas wie Abbildungsmatrizen oder was für Eigenschaften von Matrizen hängen mit Eigenschaften von Vektorräumen zusammen. Das ist das, was wir jetzt aktuell in der Vorlesung machen werden zum Thema Matrizen. Und das bildet dann auch den Schwerpunkt beim Thema Matrizen, soweit das in der Klausur vorkommt. Dinge, die Sie können müssen, sind also sowas wie erkennen, ob irgendwas ein Teilraum ist, ob irgendwas ein Homomorphismus ist, einen Kern ausrechnen, die Dimension von irgendwas ausrechnen, wissen, ob irgendwas in irgendeinem Erzeugnis liegt, die Dimension von irgendeinem Erzeugnis ausrechnen, gucken, ob Mengen linear unabhängig sind, was mit irgendeiner Menge passiert unter einer Abbildung, was habe ich noch vergessen, vielleicht irgendwas mit dem Bild, vielleicht mal eine der Dimensionsformeln anwenden aus der Vorlesung, sowas in der Art. Und dann wird es eben auch Aufgaben geben, wo Matrizen vorkommen, und Sie sehen in der Vorlesung, wie wir mit Matrizen arbeiten, und das ist dann auch der Schwerpunkt der Aufgaben in der Klausur. Die Übungsklausur wird Ihnen einen super Einblick geben, was Sie ungefähr können müssen und auch wie viel das wird. Das heißt, Sie sehen dann auch, ob Sie irgendwo noch Übung brauchen, um noch ein bisschen schneller zu werden beim Rechnen. Um Ihnen mal so ein Stichwort zu geben, wir fangen jetzt mit Kapitel 5 an. Es geht ziemlich flott am Anfang. Ich habe auch gerade schon gesagt, warum. Und bis ungefähr 5.14, also bis zum Thema Rang, Invertierbarkeit, wird das klausurrelevant sein. Davon wird viel jetzt ganz schnell auch schon in den Übungen abgedeckt, auch in den Workshop-Aufgaben. Keine Sorge, Sie werden das also alles sehen und auch besprechen können. Und im Workshop können Sie uns ja auch löchern in den Themengruppen. Der Schwerpunkt liegt beim Ende von Kapitel 2, bei den Kapiteln 3 und 4 und beim Anfang von Kapitel 5. Heißt also, dass es auch durchaus sein kann, dass da diese fortgeschritteneren Sachen nur in irgendeiner Teilaufgabe vorkommen und dass es nichts macht, wenn Sie das noch nicht hundertprozentig verstanden haben. Heißt also, ja, so diese und nächste Woche, da wo wir schon ziemlich viel von Kapitel 5 machen, da liegen die inhaltlichen Schwerpunkte beim Thema Matrizen. Und ansonsten ist es eben das davor, Kapitel 3 und 4, da ist viel passiert und da ist auch ganz viel, was man wunderbar in Klausuraufgaben bearbeiten kann. Hier sind noch so ein paar Hinweise zur Vorbereitung. Sie dürfen sich ja wieder so einen Schummelzettel machen. Überlegen Sie, was muss da drauf? Was haben Sie für Erfahrungen gesammelt in der letzten Klausur? Was haben Sie da wirklich gebraucht, was nicht? Würden Sie da jetzt irgendwas anders machen? Dann bei der Vorbereitung gehen die Leute ja unterschiedlich vor. Manche so chronologisch, manche nach Stichworten, manche nach Themen. Manche gehen nach bestimmten Aufgabentypen und gucken dann, was brauche ich dafür, wie kann ich das am besten üben. Und wenn Sie nach Themen lernen, dann ist eine Herangehensweise sowas wie, welche Sätze gab es zu dem Thema? Was haben die für Voraussetzungen, wie werden die angewandt, was war da im Beweis wichtig, haben wir Beispiele gesehen, wie der Satz benutzt wird, was für Tricks oder Argumente sind da vorgekommen, Sind die vielleicht noch woanders vorgekommen? Generell ist eine gute Idee, den Vorlesungsstoff mal daraufhin durchzuleuchten, ob da nicht so Argumente sind, die ständig kommen. Immer wieder, immer wieder. Denn wenn ja, dann hat das irgendwas zu bedeuten und dann ist es eine gute Idee, sich mal klarzumachen, was ist eigentlich der Kern dieses Tricks oder dieses Arguments? Wie kann ich das für mich kurz zusammenfassen und so aufschreiben, dass ich mich dann, wenn es drauf ankommt, daran erinnere? Ah ja, da war dieser Trick. Oder gibt es vielleicht ein Beispiel, wo das benutzt wird, sodass ich mir besonders gut merken kann, wie das funktioniert? Dann wäre das was für den Schummelzettel. Wenn Sie nach Begriffen lernen, dann habe ich hier einen Vorschlag, den ich mir mal überlegt habe und den ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder als Tipp gegeben habe. Das scheint für viele Studis gut zu funktionieren. Und zwar, dass Sie sich für jeden wichtigen Begriff so eine Art Checkliste anfertigen. Und wie umfangreich die ist, das liegt bei Ihnen und es liegt auch bei Ihnen, was davon sich eignet, um auf den Schummelzettel zu kommen. Aber wenn Sie sich gerne an Begriffen orientieren, dann kann das eine gute Möglichkeit sein, zu arbeiten. Das heißt also, Sie fangen mit einem Begriff an und dann schreiben Sie sich erstmal die Definition sauber hin und ein oder zwei Beispiele und auch Unbeispiele, also irgendwas, wo das nicht erfüllt ist, damit Sie sich daran erinnern, was die wichtigen Dinge sind. Vielleicht auch sowas wie, wenn ich bei der Definition das da weglasse, was geht dann schief? Dann Zusammenhänge, wo kommt diese Definition vor, welche anderen Begriffe sind im Zusammenhang damit wichtig? Und dann vielleicht Eigenschaften oder Sätze, Resultate. Damit Sie sich das besser vorstellen können, habe ich mir jetzt mal einen Begriff rausgesucht, nämlich den der Basis. Wenn Sie so eine Checkliste machen würden für den Begriff der Basis, dann würden Sie also anfangen mit der Definition. Eine Basis für einen endlich erzeugten K-Vektorraum ist ein K-erzeugenden System für diesen Vektorraum, das gleichzeitig auch noch eine linear unabhängige Menge ist. So, das ist eine Möglichkeit, die Definition einer Basis hinzuschreiben. Sie können auch einfach hinschreiben, linear unabhängige Menge, die den Vektorraum erzeugt. Oder linear unabhängiges K-erzeugendes System. Oder. Nehmen Sie eine Formulierung, die Sie sich gut merken können, mit der Sie gut arbeiten können und die richtig ist. Heißt also auch, Sie sollten wirklich nah an der Definition in der Vorlesung bleiben. Wenn Sie was anderes benutzen, dann ist es vielleicht zum Arbeiten gut, gehört aber dann nicht in das Stichwort Definition, sondern in das Stichwort Eigenschaften oder Zusammenhänge. Als nächstes kommen Beispiele. Ja, schreiben Sie sich dann zum Beispiel irgend so eine Standardbasis hin, 1, 0 und 0, 1 für a Quadrat zum Beispiel. Oder die Matrizen 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 0, 1 für diesen Matrizenvektorraum, Matrizen der Größe 2 kreuz 2 über R oder so. Unbeispiele. Ja, da könnten Sie sich jetzt also zum Beispiel die Menge 1, 1, 0, 0, 1 und 1, 1 hinschreiben. Das ist zwar ein erzeugendes System für R Quadrat, aber keine Basis, denn es ist nicht linear unabhängig. Dann könnten Sie sich noch eine Menge hinschreiben, die linear unabhängig ist, aber keine Basis. Einfach um auch nochmal so zu sehen, was kann schiefgehen. Man braucht beides, lineare Unabhängigkeit und erzeugende Eigenschaft. Und wenn eins davon verletzt ist, dann ist es eben schon keine Basis mehr. Das wäre so das, was ich machen würde hier in der Kategorie Beispiele und Unbeispiele. Als nächstes Zusammenhänge. Ja, was haben wir da so? Es gibt einen Zusammenhang zu linear unabhängigen Mengen. Jede Basis ist linear unabhängig, aber nicht jede linear unabhängige Menge ist eine Basis. Es gibt einen Zusammenhang zu erzeugenden Systemen. Es gibt einen Zusammenhang zum Begriff der Dimension. Bei endlich erzeugten Vektorräumen ist die Dimension eindeutig bestimmt als die Anzahl der Elemente in einer Basis und es ist egal, welche Basis man nimmt. Da wäre gut, sich als Stichwort hinzuschreiben, großer Austauschsatz von Steinitz oder so, damit man weiß, ach stimmt, diese Austauschgeschichten waren der Grund dafür, warum das so ist. Dann einfache Eigenschaften. Ja, in einem endlich erzeugten K-Vektorraum sind alle Basen gleich groß. Man kann jeden Vektor in einer Basis immer eindeutig darstellen. Wenn man die Basis anordnet, kann man da so eine Koordinatenabbildung definieren. Wenn man einen Homomorphismus auf einer Basis kennt, dann kennt man die ganze Abbildung. Stichwort lineare Ausdehnung. Das sind so Dinge, die würde ich mir hinschreiben bei Eigenschaften. Und dann ist das auch schon ziemlich viel. Fällt mir dazu noch was ein? Ich überlege gerade. Ich denke tatsächlich, dass es wichtig ist, sich nicht nur Beispiele zu merken, sondern auch, wo was schief geht, wenn man an der Definition was verändert. Also wenn man da was weglässt, irgendeine Voraussetzung. Und der Zusammenhang zu anderen Begriffen. Ich denke, dass das wichtig ist und je nachdem, was der Begriff ist, fällt einem da unterschiedlich viel ein. Kann sein, dass sie dann bei manchen Begriffen merken, es lohnt sich nicht wirklich so zu arbeiten, einfach weil ich zu wenig Zusammenhänge sehe. Das ist in Ordnung. Aber bei vielen Begriffen wird es ihnen so gehen, dass sie da ganz viel sehen, ganz viele Eigenschaften und Zusammenhänge. Und ich glaube, dass ihnen das auch dabei helfen kann, das ein bisschen besser zu vernetzen. Denn wenn sie dann mal mehrere solche Listen haben, dann können sie die zusammenlegen und mal gucken, aha, welche sind denn nah beieinander und welche sind weiter voneinander weg. Und dann ergibt sich so eine Art Netzwerk von Begriffen aus der Vorlesung und sie sehen noch besser, was wie zusammenspielt. Vielleicht hilft ihnen das auch beim Lernen. Ansonsten fragen sie mich einfach nach Tipps, die gebe ich gerne. Ich weiß, dass verschiedene Dinge für verschiedene Studis funktionieren, deswegen werde ich auch nicht müde, ihnen zuzuhören, wenn sie Fragen haben und mir immer neue Sachen auszudenken, damit ganz unterschiedliche Studis mit unterschiedlichen Lerntypen am Ende irgendwie einen Tipp kriegen, der ihnen weiterhilft. Soweit, so gut. Dann sprechen wir uns, denke ich mal, im Workshop oder nach der Übungsklausur wieder dazu. Und bis dahin hoffe ich, dass Ihnen das weitergeholfen hat. Bis zur nächsten Folge.